Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Gute Sachbücher können helfen, die Welt besser zu verstehen und auch neue Perspektiven auf sie zu entwickeln. Und das tun sämtliche Bücher, die wir Ihnen heute vorstellen, in herausragender Weise. Sowohl die für den Deutschen Sachbuchpreis nominierten, über die wir gleich als erstes sprechen, aber auch ein Sachbuch-Bestseller aus Dänemark. Unter Wert heißt dieses Buch der Politikberaterin Emma Holten, die darin der Frage nach geht, warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt. Besonders wichtige Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung muss ein Sachbuch liefern, wenn es ins Rennen für den Deutschen Sachbuchpreis kommen will. Über 200 Titel scheinen das von sich zu glauben, denn sie wurden alle eingereicht für diese Auszeichnung, die von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins dann Mitte Juni verliehen wird. Gerade eben hat die Jury bekannt gegeben, wer es in den Endspurt schafft, und Sachbuchredakteurin Katrin Stöbesand hat sie sich angesehen. Katrin, ich habe schon gesagt, es sollen ja Impulse ausgehen für gesellschaftliche Debatten durch diese Bücher. Auf welche Themen bezogen tun das denn die 8 Kandidaten?
Ja, da ist zum einen der Umgang mit Technologie, was uns ja immer wieder beschäftigt. Im Buch Digitaler Kolonialismus, das ist von Ingo Dachwitz und Sven Hilbig geschrieben, da geht es um die großen Tech-Konzerne und ihre ausbeuterischen Schattenseiten. Ein zweites Buch zu dem Thema ist gleich auch nominiert. Martina Hessler schreibt in Sisyphos im Maschinenraum über die Fehlbarkeit von Mensch und Technologie. Ein weiteres Thema auf der nominierten Liste ist Krieg. Franz Stefan Gadi hat sich damit befasst als etwas, das uns glücklicherweise fremd geworden ist. Etwas, zu dem wir eine neue Haltung entwickeln müssen. Und bei den anderen nominierten Titeln geht es um Themen wie Klimawandel, Kinderrechte, den Ost-West-Konflikt und Gleichheit.
Also zum Klimawandel, da gibt es ja wirklich sehr viele Titel. Was ist denn da so eine Art Schwerpunkt bei den ausgewählten Büchern?
Ja, das ist einmal der Titel von Bernhard Kegel. Das ist ein preisgekrönter Autor auch. Der hat Chemie und Biologie studiert, der hat auch geforscht, war auch ökologischer Gutachter, also ein echter Fachmann, hat aber eben auch zahlreiche Romane und Sachbücher geschrieben. Zum Beispiel einen Roman mit dem Titel Gras, also vom Thema Naturwissenschaften kommt ja auch in der Belletristik da nicht weg. Und jetzt eben das nominierte Buch heißt Mit Pflanzen die Welt retten, grüne Lösungen gegen den Klimawandel. Und da geht es eben um die Möglichkeiten von Licht und Photosynthese bei der Bekämpfung des Klimawandels oder was es bringen könnte, die Moore wieder zu aktivieren. Also keine unbedingt so neuen Ideen, aber sehr fachkundig zusammengefasst und insofern wahrscheinlich schon ein gelungener Ansatz, weil es eben ein konstruktiver ist und nicht ein weiteres Buch zum Thema Klimawandel, das das Ende der Welt noch einmal an die Wand malt.
Also gleich 2 Bücher über Technik und auch noch beide vom gleichen Verlag, wenn ich es richtig sehe. Was kann man dazu sagen?
Ja, das wundert schon ein bisschen, diese Auswahl, weil es eben gerade zum Thema Tech-Giganten ja so viele Bücher gibt. Da hätte man vielleicht, man weiß nicht, was die Jury besonders fand, aber man hätte vielleicht im Sinne des Verlagsproporzes einen anderen Titel wählen können. Man muss aber auch sagen, dass das Besondere an dem nominierten Buch, also Digitaler Kolonialismus, ist, dass die beiden Autoren Ingo Dachwitz und Sven Hilbig auf den Preis schauen, den Menschen für Hightech bezahlen. Und das sind wie immer nicht wir, sondern die Menschen im globalen Süden. Also es geht um Rohstoffabbau unter menschenunwürdigen Bedingungen. Es geht um Klickarbeiterinnen und Klickarbeiter, die zu Niedriglöhnen arbeiten und so weiter. Also schon ein sehr relevanter Ansatz. Ja, und das zweite Buch, das finde ich nochmal sehr viel spannender. Das ist von der Historikerin Martina Hessler. Die ist eben auch auf Technikgeschichte spezialisiert. Und sie schreibt in Sisyphos im Maschinenraum über einen interessanten Widerspruch. Also im Verhältnis Mensch-Technik, da wird der Mensch ja häufig als das fehlerhafte Wesen gesehen. Aber natürlich leiden wir ja auch ständig selber unter fehlerhaften Programmen, unter Technikausfällen etc. Also dieses Spannungsverhältnis und die Abhängigkeit von der Technik, die wird da auf sehr eindrückliche Weise präsentiert.
War denn jetzt irgendwas auf der Liste, was dich total überrascht hat oder wo du dachtest, Mensch, der müsste doch drauf sein, der fehlt einfach oder die?
Ja, fehlen würden mir einige, ja. Aber überrascht hat mich zum Beispiel die Biografie von Victor Hugo von Walburga Hoelk, also Victor Hugo, Jahrhundertmensch. Ja, da fragt man sich, eine Biografie, zumal einer Person des 19. Jahrhunderts, welches gesellschaftliche Thema spricht das an? Victor Hugo, ein Intellektueller, Schriftsteller, Künstler. Ich denke wahrscheinlich, der Link soll da bei seinem Leben zwischen Freiheit und Exilleben sein. Also ich kann mir das vorstellen, er lebte ja lange im Exil auf der Kanalinsel Guernsey. Und so seine Geschichte von schillernden Erfolgen eben und diese Brüche, dass das eben auch Parallelen zur Gegenwart bietet.
Und hast du einen persönlichen Favoriten auf der Liste ausgemacht?
Ja, auf jeden Fall. Das ist Ines Geipel, Fabelland, der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück. Der Titel sagt es schon, da steckt sehr viel drin, auch Persönliches. Alles, was die Autorin selbst mit der Wendezeit an Gefühlen, Möglichkeiten, aber auch Mühen verbindet. Sie erinnert an diese Freude oder gar Euphorie dieser Tage Ende 1989. Aber die ist eben nicht nur verflogen, sondern es scheint ja so zu sein, dass dem vereinten Deutschland es zunehmend schwerfällt, diesen Glücksfall der Geschichte nach wie vor auch als einen solchen zu betrachten. Es scheint so, als ob diese Transformationszeit mit all ihren nicht wegzuredenden Leiterfahrungen natürlich auch das alles mittlerweile überlagert. Und Ines Geipel versucht halt, all diesen Zorn nach all dieser Freude zu erklären und zu einer gemeinsamen neuen Erzählung zu finden. Das wäre also mein Favorit auf der Liste.
Und gab es jetzt noch Titel, die wir noch gar nicht genannt haben?
Ja, 8 Titel, da kommt man nicht so richtig hinterher. Da ist einmal das Buch Kinder, Minderheit ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Das ist von Aladin Al-Malfalani, Sebastian Kotenbach und Klaus-Peter Strohmeier. Und dann eins, was mir im Titel schon sehr gut gefällt. Und zwar heißt das Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte von Uli Lust.
Also spannend, wer es am Ende bekommt. Katrin Stöbesand hat uns berichtet, wer ins Rennen um den Deutschen Sachbuchpreis geht. Der wird dann am 17. Juni in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen. Und wir bleiben noch kurz beim Sachbuch, denn es gibt gleich 10 Gewinner quasi auf unserer Sachbuchbestenliste. Die wird ja nicht nur einmal im Jahr, sondern jeden Monat herausgegeben. Und gerade ist die neue Liste für den Monat Mai herausgekommen. Und Jurorin Susanne Billig hat 2 davon bei uns im Programm heute schon vorgestellt.
Es sind ja in der letzten Zeit so einige Titel erschienen, die sich mit diesem wichtigen Thema des extremen Reichtums beschäftigen, mit verschiedenen Schwerpunkten. Crazy Rich oder Survival of the Richest, die waren beide auch auf unseren Sachbuchbestenlisten. Und Martina Linatas zeigt jetzt in Unverdiente Ungleichheit, wie extrem die Vermögensungleichheit in Deutschland ist, vergleichbar mit Mexiko. Und sie fragt, wie entsteht eigentlich solcher Reichtum? Wie wird er weitergegeben? Wie wird er legitimiert? Warum ist er gefährlich für die Demokratie oder für unsere ökologischen Lebensgrundlagen? Sie macht auch natürlich spannende Vorschläge, mit welchen Instrumenten sich das wieder zurückfahren ließe. Das ist fundiert, das ist auch ein streitbares Buch und das hat in der Summe viele Jurymitglieder überzeugt.
Also Martina Linatas ist auf unserer Sachbuchbestenliste mit ihrem Titel Unverdiente Ungleichheit, wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann. Aber es gibt noch einen Titel unter diesen 10, der sich mit Wirtschaft und Kapital auseinandersetzt. Und die Frage ist, ob das in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, das geht in eine ähnliche Richtung. Auch ein sehr kämpferisches Buch, geschrieben von der britischen Journalistin Grace Blakely. Die schaut auch auf soziale Gerechtigkeit mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsweise. Vor allem, das ist der Fokus hier, hinterfragt sie die Vorstellung der freien Märkte. Und sie sagt und zeigt es auch in dem Buch, in Wirklichkeit gibt es auch im Kapitalismus jede Menge zentralisierte Planung durch ein Geflecht großer Unternehmen, Banken, staatlicher Stellen. Weil das ohne demokratische Kontrolle passiert, denkt sie dann auch viel darüber nach, wie sich Wirtschaft eben stärker demokratisch steuern ließe. Durch öffentliche Investitionsbanken, durch demokratisch kontrollierte Finanzinstitute. Interessant an diesem Buch ist, dass sie das so mit einem Philosophieren über Freiheit verbindet. Freiheit nicht als Rückzug in private Abenteuerräume und Konsum, sondern die Freiheit, aktiv und wirksam das Zusammenleben mitzugestalten. Auch ein leidenschaftliches Buch, aber nicht ideologisch, finde ich, weil sie sorgfältig und auch faktenbasiert argumentiert.
Susanne Billig war das über die neue Sachbuchbestenliste für den Monat Mai, die ja auch schon zu unserem Gespräch mit der Politikberaterin Emma Holten hinführt. Denn auch da geht es um Ökonomie und wie sie dazu geführt hat, dass Care-Arbeit zu wenig wertgeschätzt wird. Wirtschaft also ein wichtiges Thema unserer Zeit. Das zeigt unsere Sachbuchbestenliste, die Sie komplett auf unserer Homepage finden können unter deutschlandfunkkultur.de. Schulbrote schmieren und die Hausaufgaben begleiten, alte Eltern pflegen oder überhaupt Kranke betreuen, solche Fürsorgearbeit erledigen in der Europäischen Union zu 75% Frauen. Eine beeindruckende Zahl, die ich in Emma Holtens Buch Unter Wert gelesen habe, in dem sie auf ganz vielen Ebenen der Frage nachgeht, warum dieser Anteil so hoch und warum Care-Arbeit zugleich so wenig Wert beigemessen wird. Die 33-jährige Dänin ist Mitglied des Sachverständigenforums des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen und sie berät die dänische Regierung. Ihr Buch war in Dänemark ein Bestseller, jetzt ist es auf Deutsch erschienen und ich freue mich, mit Emma Holten darüber sprechen zu können. Hallo, herzlich willkommen. Hello, welcome, Emma Holten.
Dankeschön.
Sie beginnen Ihr Buch an einem ganz klassischen Ort der Fürsorge am Krankenbett, zu einem Zeitpunkt, als Sie selbst auf Hilfe und Fürsorge angewiesen waren und dann anfingen, darüber nachzudenken, was das eigentlich für einen Wert hat. Ich dachte, das fällt einem tatsächlich oft erst dann ein, wenn man es auch wirklich braucht, wie wichtig Fürsorge ist. Ist das schon eigentlich der Kern des Dilemmas, dass wir so wenig Bewusstsein dafür haben, wie wertvoll das ist?
Yeah, I think I suffer from an autoimmune illness,
as many other people call it. Ich leide an einer Autoimmunerkrankung, Colitis ulcerosa, und ich war 2019 wirklich krank und war im Krankenhaus und die Leute dort haben mir mein Leben gerettet. Ohne sie könnte ich jetzt nicht leben, schreiben, Freunde haben und so weiter. Und nachdem ich aus dem Krankenhaus gekommen war, habe ich dann gelesen, dass behauptet wurde, Frauen seien für den Staat, für die Gesellschaft schädlich, da sie keinen wirklichen Nutzen erbringen, dadurch, dass sie so viel Zeit mit Care-Arbeit verwenden, die ja eigentlich keinen messbaren Wert hat. Dann habe ich angefangen, wirklich über dieses Thema nachzudenken. Darüber, was es bedeutet, wenn man Fürsorge, Care-Arbeit über einen Preis versucht zu definieren. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eben keine politische oder ökonomische Sprache gibt für die Investition, die in unseren Geist, in den Geist der Menschen, in den Körper der Menschen investiert. Also das, was man einbringt an Pflege, an Fürsorgearbeit, wird ökonomisch nicht wirklich ausgedrückt. Und die Bedingungen für eine funktionierende Fürsorge werden maßlos unterschätzt. Das gilt sowohl für uns als Individuen als auch für den Staat, für die Gesellschaft als Ganzes.
Mir hat sehr gut an Ihrem Buch gefallen, dass Sie jetzt keine Ratschläge erteilen, wie man zu Hause endlich die Arbeit gerecht aufteilt, sondern dass Sie wirklich mal nach Ursachen forschen. Also zum Beispiel an die Wurzel der Geschichte, die Aufklärung gehen. Da denken wir gemeinhin beim Stichwort Aufklärung, ah, super, endlich Gleichstellung. Aber so einfach ist das gar nicht. Warum rückt mit der Aufklärung der Wert häuslicher Arbeit so ins Abseits?
I think what happened during the Enlightenment,
that ja, was in many ways im Zuge der Aufklärung passiert ist, ist natürlich großenteils auch gut, dass Staat und Philosophie bewertet werden, dass man dem Individuum Bedeutung beimisst, was dazu beiträgt, dass Frauen mehr Rechte bekommen, dass die Freiheit des Einzelnen geschätzt wird. Aber das ist natürlich auch verbunden mit anderen Themen, wenn man zum Beispiel sieht, dass wir alle eingebunden sind in Beziehungen untereinander, dass wir nicht nur als Individuen erzählen. Wir haben alle Eltern, Freunde und Geschwister. Und im Zuge dieser Individualisierung wurde diese Care-Arbeit, diese Fürsorge in der Gesellschaft praktisch unsichtbar gemacht. Und das ist so geblieben. Das heißt also, wenn Familien Probleme haben, zurechtzukommen, wenn ihnen Zeit oder Geld fehlt, dann gibt es immer diese Tipps, was sie alles rationalisieren können, was sie verbessern können, vielleicht HelloFresh kaufen oder was auch immer, um es zu schaffen. Aber im Grunde sind all diese Ratschläge doch nur ja, sowas wie ein Pflaster auf ein gebrochenes Bein zu kleben. Es ist ein strukturelles Problem. Es kommt auch daher, dass man Produktion und Konsum den menschlichen Bedürfnissen gegenüberstellt. Also den Produktion und Konsum ist eine messbare Einheit und die wird höher bewertet als das, was die Menschen eigentlich brauchen, was nicht messbar ist. Wenn Familien also kämpfen, dann liegt das daran, dass diese gesellschaftlichen Strukturen, die auf diesen Grundlagen basieren, eben nicht nachhaltig sind. Dass man damit keine tatsächliche funktionierende Gesellschaft erzeugen kann. Es wird einfach angenommen, dass Frauen diese Care-Arbeit, diese Fürsorge irgendwie in ihrer Freizeit erledigen oder dass billige Arbeitskräfte das erledigen können.
Sie gehen ja in Ihrem Buch erstmal so verschiedene ökonomische Urmodelle durch. Hobbes, Locke, Adam Smith, aber zuallererst Jean Bodin, den Erfinder der politischen Ökonomie, des Merkantilismus und der aber auch Verfasser eines Buchs über die Hexenverfolgung war. Wie hängt das zusammen? Das fand ich schon eine ziemlich interessante These.
Yeah, I think for me that is about how we sometimes say that there is, you know, identity politics about gender and family, and then there is economics, and we talk about them as separate.
Ja, das ist so, wie wenn man von Identitätspolitik auf der einen Seite spricht und von der Wirtschaft, von der Ökonomie auf der anderen Seite und die dann als komplett getrennte Bereiche betrachtet. Es geht darum, wie wir die wirtschaftlichen Strukturen wahrnehmen, so nach Boudin sollten auch die Familien wahrgenommen werden. Dass eine ähnliche Sichtweise darauf gibt, als Wirtschaftseinheit. Und so war es dann zum Beispiel, dass in den 60er und 70er Jahren, als mehr Arbeitskräfte gebraucht wurden, auch die Frauen aufgefordert wurden, mehr zu arbeiten. Das heißt, das Bild des Weiblichen als Multitaskerin entstand, die alles können musste, sich um die Familie kümmern und arbeiten, wie so eine Krake mit 8 Armen oder ein Jongleur, die alles gleichzeitig konnte. Das ist eigentlich eine gesellschaftliche Konstruktion. Frauen wird zugeschrieben, dass sie das besser können, weil es eben in die Bedürfnisse passt, die eine Gesellschaft an sie hat. Aber in Wirklichkeit können sie das Ganze. Es ist nur eine Genderrolle, die man ihnen übergibt. So, dass Frauen eben das tun, was man von ihnen möchte. Und wenn wir über Kultur reden, dann muss auch immer klar sein, dass diese auch von der Ökonomie geprägt wird. Zu seiner Zeit wollte Jean Bodin, dass mehr Kinder geboren werden. Und Frauen, die dem im Weg standen, die zum Beispiel Kenntnisse hatten in der Empfängnisverhütung oder Ähnlichem, die sollten ausgebremst oder bestraft werden. So kam es dann zu diesen Entwicklungen. Und das, was gerade aktuell für die Wirtschaft gewollt ist, bestimmt dann eben auch die Kultur und die Familien. Also es werden zum Beispiel Männer geschätzt, die ihre Verwirklichung, ihren Wert in der Arbeit finden. Frauen sollen jetzt auch arbeiten, aber auch gleichzeitig Familien können. Wenn man sich die neue deutsche Regierung anguckt, dann sagen sie, sie wollen mehr Kinder haben, aber Frauen sollen auch arbeiten. Das ist ein Paradox, das eigentlich nicht funktioniert. Keiner will mehr in die Fürsorge investieren. Es soll einfach alles billig und möglichst unsichtbar funktionieren.
But no one wants to actually invest the resources and time. They want it cheaply and invisibly. And I think there's also a last important thing about having the historical examples. I think
ja, dazu möchte ich noch sagen, wie wichtig es ist, diese historischen Beispiele zu kennen und wie wichtig es mir auch war, über sie zu schreiben. Als Frau die Geschichte zu verstehen, darin steckt wirklich auch eine Macht, eine Stärke. Wenn man jetzt sieht, wie viel den jungen Menschen Tipps und Ratschläge gegeben werden bei TikTok oder Instagram oder sowas, da freut es mich besonders zu sehen, wenn jetzt junge Frauen mein Buch lesen und somit auch etwas über die Geschichte des Kampfes für Gleichheit, für Frauenrechte erfahren. Und das ist ein Gefühl der Stärke, Teil der Geschichte zu sein. Und ich wollte zeigen, wir haben schon immer für die Anerkennung von Fürsorge, von Care-Arbeit gekämpft. Und wir können daraus lernen, zurückzublicken.
And we can learn a lot from looking back.
Warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt, dieser Frage geht Emma Holten in ihrem Buch Unter Wert nach. Und Frau Holten, Sie haben schon gesagt, ökonomische Theorien tragen stark dazu bei, unsere Kultur zu formen. Und ich habe sogar in letzter Zeit oft das Gefühl, wenn man nicht irgendwie wirtschaftswissenschaftlich gebildet ist, dann kann man die Welt, die Politik eigentlich gar nicht mehr verstehen. Müsste das nicht schon längst Schulfach sein?
I think definitely that if you're not educated about economics, you could be led to believe that economics is like physics or chemistry.
Ich denke auf jeden Fall, dass es so ist, wenn man gar keine Ahnung von Wirtschaft hat, dass man dann erstmal davon ausgeht, es sei eine Wissenschaft wie Physik oder Chemie, irgendwas Handfestes, Messbares. Aber das ist es nicht. In Wirklichkeit ist es eigentlich eine Art Machtkampf darum, worum es im Leben geht, was Vorzug bekommt, was nicht. Was konsumieren wir, wie werden wir reich, was bedeutet das, all diese Dinge. Es stellt sich ein Eindruck einer bürokratischen Auseinandersetzung ein, so wie es uns vermittelt gestellt wird. Und es wird uns auch vermittelt, dass diese Fragen gar nicht debattierbar seien. Dass es gegeben ist, wenn jetzt eine Regierung oder ein Bundeskanzler sagt, dass Geld für Waffenfabriken wertvoll und richtig eingesetzt ist, aber für Fürsorge keinen Wert produziert, dann wird uns das als objektiv verkauft. Wir sollen das so hinnehmen. Und ich möchte eben Leuten die Sicherheit an die Hand geben, das Wissen, dass es bei Wirtschaft um etwas ganz anderes geht, dass es um unser Leben geht, darum, wie wir existieren können in dieser Welt, in unserer Gesellschaft. Um das zu verhindern, dass man diese Grundsätze hinterfragt und denen an den Kern geht, wird die Wirtschaftssprache eben sehr elitär gehalten, oftmals fast esoterisch, bürokratisch, so dass ein großer Teil der Gesellschaft davon ausgeschlossen wird. Und dieser Ausschluss eines großen Teils der Gesellschaft wirkt für diejenigen, die davon profitieren, machterhaltend. Das heißt, normale Leute können nicht teilnehmen. Und ich möchte jetzt den Lesern die Sicherheit geben, wenn irgendein Schlipsträger kommt und sagt, diese Fabrik macht uns reich, dass sie dann eben nachfragen und sagen, was heißt das denn für mich? Macht die auch mich reich? Das bedeutet das für mein Leben? Es ist undemokratisch zu denken, dass der ökonomische Diskurs nicht für alle offen sein sollte.
And because I think many people think that economics is not for them, and that makes them. I think that's very undemocratic to close the economic discussion off as we have done.
Mir scheint aber, dass diese Vormacht der klassischen Ökonomie eher immer stärker wird, gerade jetzt, wenn man auf die USA unter Trump schaut. Aber gleichzeitig gibt es ja auch so alternative Denker, ökologische Ökonomie, feministische Ökonomie. Sind das noch so Graswurzelbewegungen oder können Sie sich vorstellen, dass sich da wirklich was verändern lässt?
I think we are at a time of change in terms of economics. The question is, what will be the next thing? I think you see with Germany, with the end of the schwarze Null, a huge economic change.
Ich denke durchaus, dass wir uns wirtschaftlich in einer Zeit des Wandels befinden. Die Frage ist nur, wohin und was kommt? Wie verändert sich das? In Deutschland zeigt sich das an einer Veränderung in der Politik, dass jetzt das Ende der schwarzen Null angekündigt wurde. Nur haben wir noch nicht herausgefunden, was das Ziel einer neuen Ökonomie sein soll. Ich schreibe ja in meinem Buch über die Aspekte, die andere durchaus erkennen, wie Care-Arbeit, Einsamkeit, Isolation, Individualismus und so weiter. Auch die Klimakrise verlangt nach neuen Ideen, neuen Umsetzungen. Wenn man diese Aspekte aber eben vernachlässigt in einer neuen Politik, dann sorgt das dafür, dass neue Spaltungen entstehen, Radikalisierungen, wenn Leute sich nicht wahrgenommen fühlen, wenn sie sich vernachlässigt fühlen. Dann kann das dazu führen, dass sie rebellieren. Und das sieht man jetzt aktuell in den USA, aber auch in Europa, sowohl von links als auch von rechts. Und daran sieht man auch die Rolle der Ökonomie in Bezug auf unsere persönlichen Beziehungen, den Einfluss, den diese hat. Es ist, denke ich, allen klar, dass der Ordoliberalismus, also der Glaube daran, dass der Markt den Wert kreiert und der Staat auf keinen Fall in die Wirtschaft eingreifen soll, nicht mehr so weiter gelten kann. Es sind sich wahrscheinlich alle einig, dass auch der Staat eine größere Rolle in der Wirtschaft spielen muss. Aber mein Fazit dabei ist eben, dass es nicht nur darum gehen muss, wie kann man Fabriken oder Unternehmen besser machen oder regulieren, sondern auch darum, dass man einen Blick darauf wirkt, was passiert mit der Fürsorge, mit der Care. Mit der Umwelt, welche Einflüsse haben die Maßnahmen, die wir in diesen Bereichen treffen? Es muss eine Entscheidung getroffen werden für Dinge und Veränderungen, die gut für den Planeten und für unsere sozialen und gesellschaftlichen Beziehungen sind.
And a sustainable life that is good for the planet and for our social relationships.
Und haben Sie das Gefühl, wenn Sie Politiker beraten, dass die Ihnen überhaupt zuhören? Kriegen Sie da eine gute Resonanz auf diese Ideen?
I think the funny thing about politicians is that they don't know that much about economics either. They are being counseled by economists, and many of them see these economists as if they were physicists.
Was das Lustige daran ist, dass ich denke, dass Politiker eigentlich nicht viel über Ökonomie wissen. Sie haben eigentlich gar keine Ahnung von Wirtschaft. Sie lassen sich beraten von Ökonomen, die sie dann so wahrnehmen, als seien sie Physiker oder Chemiker, das dann eins zu eins aufnehmen. Und in Dänemark ist wirklich interessant, auf was für ein Echo dieses Buch gestoßen ist, wie positiv es ist, aus allen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft wahrgenommen wurde. Und sogar Lars Løkke Rasmussen hat es als Geschenk bekommen zu seinem 60. Geburtstag. Und das ist wirklich interessant, dass links und rechts gleichermaßen verloren scheinen, wenn es um dieses Thema geht. Sie wissen nicht genau, welche Vision wir haben, wie es weitergehen soll. Und ich möchte versuchen, mit diesem Buch zu zeigen, dass man, um eine klare Vision von der Zukunft zu haben, wissen muss, welche Werte einem wichtig sind, was für einen im Vordergrund steht. Wenn man sich jetzt die faschistischen Bewegungen in Europa anguckt, dann stellt man fest, dass sie diese Begriffe, diese Wertbegriffe sehr erfolgreich einsetzen, wenn sie von Familie und Gemeinschaft sprechen. Da funktioniert das. Seit dem Fall der Mauer wird die Politik ja oft nur als eine Art Bürokratie wahrgenommen, in der Platzhalter verschoben werden. Man kann aber tatsächlich, und das will ich eben sagen, über die Ökonomie anders reden als bisher. Viel kreativer, freier denken, darüber hinausdenken, was als vorgegebene Muster angenommen wird. Und das ist wirklich ein befreiender Schritt, wenn man ein Krankenhaus zum Beispiel als Investition in die Zukunft sieht, anstatt als Verlust, dann hilft das einem weiter. Denn das Krankenhaus ist es, was die Produktion in der Fabrik überhaupt erst ermöglicht. Und in meinem Buch versuche ich mit Hilfe all der tollen Ökonomen, die ich dort zitiere und mit deren Texten ich arbeite, versuche ich einen anderen Weg zu zeigen, dass es eben viele Ideen gibt, die man entwickeln kann und die einfach nur bei den Leuten an der Macht ankommen müssen.
With support of all of the fantastic economists that I write about, that there is another way. And there are plenty of ideas. They just need to get into the hands of people in power.
Emma Holten, vielen Dank für dieses Gespräch. Thank you so much for being here.
Thank you so much for having me. Dankeschön.
Und herzlichen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Das Buch von Emma Holten ist unter dem Titel Unter Wert, warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt, erschienen. Aus dem dänischen Übersetzer hat es Marieke Heimburger und es ist beim DTV-Verlag für 22 Euro erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wer aus der Rolle fällt oder ein bisschen anders tickt, als es erwartet wird, hat es besonders in der Schulzeit oft schwer. Wie aber junge Menschen sich selbst akzeptieren und Kraft aus ihrem Anderssein ziehen können, darum geht's im neuen Buch von Katrin Köller und Irmela Schautz. Richtig anders, anders richtig heißt es, selbstbewusst neurodivergent. Kim Kindermann aus der Lesart-Redaktion hat's gelesen. Was ist denn eigentlich Neurodivergenz nochmal? Was ist damit gemeint in diesem Buch?
Das ist eben das ganz Wichtige an diesem Buch, dass es erstmal klar macht, worum wir hier reden, weil tatsächlich viele wissen gar nicht, was Neurodivergenz meint. Es geht eigentlich, wenn man es sagen will, um die Unterschiedlichkeiten im Gehirn oder wie es im Buch heißt, neurodivergent ist ähnlich wie queer ein Regenschirm, unter dem sich viele verschiedene Identitäten versammeln. Es geht einfach darum, ADHS haben die sich jetzt rausgesucht, Autismus, Leserechtschreibstörung, Dyskalkulie. Es gibt aber auch noch mehrere. Im Buch haben sie sich jetzt auf diese fokussiert, weil sie sagen, sonst sprengt das auch ein bisschen den Rahmen. Das sind halt die häufigsten Auffälligkeiten unter den Neurodivergenzen, die es gibt. Und dann gucken sie sich das aber sehr genau an. Sie sagen, welche Symptome hat solche eine Neurodivergenz? Was macht eben ein ADHS aus? Was macht ein Autismus aus? Was eine Leserechtschreibstörung? Da nennen sie sehr ausführlich die Symptome. Das Buch ist, muss man wirklich sagen, sehr gut, sehr sachlich, gut recherchiert. Aber gleichzeitig ist, und das ist natürlich für ein Sachbuch, das sich ja in erster Linie an junge Lesende richtet, eben ganz wichtig, dass es auch Empowerment enthält, dass es sagt, wir helfen dir, dass du dich wirklich selbst besser verstehst, dass du dich akzeptieren lernst und dass du aber auch verstehst, was brauche ich, was hilft mir und wie komme ich dahin, dass ich die Hilfe bekomme, die ich brauche.
Und warum brauchen diese Kinder überhaupt Hilfe? Also was ist quasi dieses Anderssein? Womit haben die zu kämpfen?
Naja, also wenn man zum Beispiel autistisch ist, dann reagiert man vielleicht auf Außengeräusche ganz anders als Menschen, die eben nicht autistisch sind. Oder wenn man eine Leserechtschreibstörung hat und man sitzt in der Schule und einfach die Buchstaben ergeben überhaupt gar keinen Sinn und man fühlt sich immer dumm, weil man gar nicht versteht, da kann man nichts für, das ist so, man versteht diese Buchstaben wirklich nicht. Und das einfach ganz früh zu erkennen und zu sagen, nein, es ist, es gibt das, du hast das, du bist daran nicht schuld, sondern zu sagen, ich bin nicht alleine damit, es gibt sehr viele Menschen, denen es genauso geht. Und jetzt gucken wir aber genauer hin. Also dieses Buch von den beiden Autorinnen, das ist wirklich eine beste, ausführliche Anleitung und ich finde auch zugleich ein perfekter Ratgeber und zwar auch für Angehörige, damit eben schnell klar wird. Und das ist eben, wenn man das Buch liest, versteht man es tatsächlich und man fasst sich auch ein bisschen an die eigene Nase, weil man merkt, okay, die Umgebung ist häufig doch noch eine Ignorante. Natürlich ist es einfach, wenn alles gut läuft. Und natürlich wollen alle, dass es gut läuft. Und wenn es dann aber eben Menschen gibt, die aufgrund ihrer genetischen oder ihrer Gehirnaktivitäten nicht so reibungslos funktionieren, das nervt. Aber es muss nerven. Also wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und eben dieses zu sagen, ja, ach, da wird wieder eine Sonderbehandlung eingefordert. Nein, das ist es nicht. Bedarfsgerechter Support ist kein Vorteil, wie die Autorinnen schreiben, sondern Voraussetzung, um klarzukommen. Und das ist so interessant, weil tatsächlich würde man ja einem Krebskranken auch niemals eine Krebstherapie verweigern. Aber gerade wenn es um Neurodivergenzen geht, da gibt es noch so eine gesellschaftliche Nichtakzeptanz. Und das ist verrückt, weil diese Krankheiten wie Autismus, Leserechtschreibschwäche, das ist ja nicht eine neue Entdeckung, das gibt es schon lange, aber in der Gesellschaft ist das noch nicht angekommen.
Also Aufklärung, dieses Buch, aber auch Hilfe offenbar ja für Angehörige und Leute, die damit zu tun haben, jetzt in Schulen. Wie konkret ist denn das, was da so drin ist an Hilfe?
Also zum einen, wie gesagt, dass sie die Symptome super gut erklären, dass sie eben aufklären im wahrsten Sinne des Wortes, sachlich richtig sagen, wo ist der Stand der Forschung, was weiß man. Aber ganz wichtig auch, dass sie eben Eltern und Lehrer auch ansprechen und zu sagen, mach dich schlau, guck mal hin. Mental Health ist ein Riesenthema in der Jugend gerade. Es gibt viele Jugendliche, die identifizieren sich nur noch darüber. Also damit muss man sich natürlich auch befassen. Und das abzuholen und zu sagen, okay, was ist hier wirklich los? Wie berechtigt ist das? Und dann eben, weil es wird klar durch die Lektüre, wenn man nicht hinschaut, wenn man das nicht in ernst nimmt, dann kommt es eben zu Folgeerkrankungen, Sucht, psychosomatische Störung. Scham ist ein Riesenthema. Und das Tolle ist an diesem Buch, dass die eben nicht nur Symptome und das so sozusagen wissenschaftlich abarbeiten, sondern dass sie auch ganz viele Menschen nennen, die eben unter einer Neurodivergenz sozusagen betroffen sind, aber die ganz tolle Sachen daraus gemacht haben. Also die nicht nur ein Opfer sind dieser Erkrankung, sondern die sozusagen auch weitermachen. Da ist zum Beispiel Temple Gardin, die ist Autistin, die ist eine ganz weltweit anerkannte Professorin für Tierwissenschaft. Und das liegt an ihrer Mutter, die sie immer gefördert hat. Also ich finde ein tolles Buch, super interessant auch illustriert und gestaltet. Das macht richtig Lust. Irma
Laschautz ist auch eine bekannte Illustratorin.
Genau. Also die sind ja preisgekrönt, die beiden. Die haben den Jugendliteraturpreis für ihr letztes Buch gewonnen. Ich finde, sie legen preisverdächtig nah. Und dieses Buch, das ist schon so lustvoll gestaltet, dass man wirklich denkt, hey, das muss ich haben, da gucke ich hin. Kleine, nur um das deutlich zu machen, allein das Cover rot-schwarz gestreift und dann so eine gelbe, fette Schrift drauf. Das ist sowas, da kommt sozusagen sofort der Instinkt, ja, will ich lesen. Muss ich lesen, sage ich an der Stelle auch. Es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Buch.
Kim Kindermann über Richtig anders, anders richtig, selbstbewusst neurodivergent von Katrin Köller und Irmela Schautz. Erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Es hat 240 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Tobias Schlegel hasst Bettenlager. Und ein Freund des Wanderns ist er auch nicht. Trotzdem hat er sich auf den Jakobsweg begeben, 700 Kilometer vom spanischen Pamplona bis Santiago de Compostela. Für seine Mutter. Die 73-Jährige hat sich mit der Pilgerreise einen lang gehegten Wunsch erfüllt und Tobi Schlegel die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, seine Mutter besser kennenzulernen.
Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht richtig weiß, wer sie eigentlich ist, abseits ihrer Rolle als Mutter. Was sie antreibt, wie sie früher war. welche Träume sie hatte und welche davon noch übrig sind. Mal keine Themen beiseite schieben. Offen sein. Reden und zuhören. Da sein. Das will ich.
Leichtes Herz und schwere Beine. Tobi Schlegel erzählt von geteilten Bettdecken, geteiltem Leid und wie er seine Mutter neu kennenlernte. Heute Abend im Theaterlaboratorium in Oldenburg. Ihre Songtexte lassen sich gleichermaßen in die Kategorien Lyrik wie politischer Diskurs einsortieren. Kein Wunder, dass die Musikerin Bernadettler Hengst von ihrem Label liebevoll Agitationschanteuse genannt wird. In Berlin präsentiert die Songwriterin und Autorin heute die erste kommentierte Sammlung ihrer Liedtexte. Und natürlich wird auch der ein oder andere Song performt. Warum ich so laut singen kann. Bernadettler Hengst stellt ihre kommentierte Songtextsammlung vor. Heute Abend im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Gib mir meine Zukunft zurück. 2,6 Millionen Euro Miete nimmt die Lösenwerft für eine Luxusjacht. Die Woche. Und sie hat keine Probleme, Kunden zu finden. Für ihr Buch Crazy Rich haben Superreiche der Journalistin und Autorin Julia Friedrichs Einblick gewährt in die Welt von Steueroasen und Luxuschalets. Heute diskutiert Julia Friedrichs in Göttingen unter anderem darüber, ob Vermögen Privatsache ist und wie viel Ungleichheit eine demokratische Gemeinschaft verträgt.
100 Millionen ist ein guter Marker, wo man sagt, ab da ist das Vermögen so groß, dass man anfangen kann, damit auch Einfluss auszuüben. Und das ist eben der Kern. Es geht bei großem Vermögen nicht um Superjachten, sondern es geht darum, dass einzelne Menschen an so einem Riesenhebel sitzen, dass sie einfach Einfluss ausüben können.
Crazy Rich, die geheime Welt der Superreichen. Julia Friedrichs ist heute Abend im Literaturhaus in Göttingen zu Gast.
Und das waren die Literaturtipps von Julia Eickmann.